Eins, zwei, drei, los geht's. Herzlich willkommen zu Planvoll und Neurotisch, einem Neuro-Podcast. Mein Name ist Lars Wojtecki. Gegenüber sitzt wie immer Martin Südmeier. Hallo Martin, wie geht's dir?
Lars, hallo. Wunderbar. Minus 12 Grad draußen. Es ist wirklich bitterkalt, aber ein schöner Wintertag.
Wunderbar. Bei uns auch nicht ganz so kalt. Wir haben heute eine Sonderfolge und einen ganz besonderen Gast, den ich begrüßen und kurz vorstellen möchte, bevor er zu Wort kommt. Das ist Lars Weißbrot. Lars Weißbrot ist Redakteur bei der Zeit und betreibt dort auch den Podcast mit Kollegen, die sogenannte Gegenwart, den ich immer gerne höre. Und wir kommen gleich auch dazu, wie wir zueinander gefunden haben. Ansonsten ist er Autor, Journalist, Philosoph, Germanist und hat schöne Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Schnee, der auf sie dann fällt. Wunderbarer Titel. Muss ich noch nachholen zu lesen. Aber ansonsten verfolge ich seine Aktivitäten bei Twitter. Da sind wir auch miteinander in Kontakt getreten. Und wir möchten gerne ein Thema aufgreifen, was Lars Weißbrot vielleicht selber einmal einführen kann und wie wir sozusagen zusammengefunden haben. Lars, schön, dass du da bist. Wenn du erst gerne mal sagen möchtest, was unsere Idee ist für heute.
Also erstmal bedanke ich mich ganz herzlich für die Einladung, Lars, und an euch beide, danke. Und ich muss kurz sagen, dass ich ein Fan von eurem Podcast bin, weil ich mich immer schon irgendwie für Medizin interessiert habe und auch gerne, wenn es ein bisschen spezieller und fachmäßiger wird. Ich höre das total gerne, wenn ich mal die Gelegenheit habe, bei euch reinzuklicken.
Es freut uns. Ebenfalls, beruht auf Gegenseitigkeit.
Ja, wir kennen uns, du hast es schon gesagt, vor allem von Twitter, wo wir gelegentlich über ganz unterschiedliche Sachen uns ausgetauscht haben. Ich glaube, die Themen, die mich so umtreiben, sind gelegentlich nicht nur nah an der Wissenschaft oder mal an der Medizin, sondern auch manchmal an der Neurologie. Ihr hattet ja in der letzten Folge auch so gut gesagt nochmal, dass die Neurologie ja auch was mit Netzwerken zu tun hat. So, das sind auch immer Themen, die mich interessieren, ja. Aber in dem Fall haben wir jetzt zusammengefunden, weil wir in unserem Podcast eine ja feuilletonistische Betrachtung gemacht haben über eine Serie und ein Sachbuch, die sich beide beschäftigen mit der Opioid-Epidemie in den USA, die dort ja schon seit einigen Jahrzehnten grassiert und immer wieder Thema wird und viele Todesopfer gefordert hat. Dazu haben wir in unserem Feuilleton-Podcast über eine Fernsehserie gesprochen, Dopesick, in der es sich darum dreht und um ein neues Sachbuch, was auf Deutsch erschienen ist, Imperium der Schmerzen, über die Pharmazeutenfamilie, die mitverantwortlich ist oder hauptsächlich verantwortlich ist für diese Opioid-Epidemie. Da sind aber dann doch viele Fragen offen geblieben, die mich als ja irgendwie Laien, der Medizin interessiert ist, irgendwie beschäftigen zur Neurologie des Schmerzes, ja, weil bei Opioiden geht es natürlich darum, den Schmerz zu stillen. Und deswegen fand ich es eine großartige Gelegenheit, wenn ich in eurem Podcast mit euch mal darüber sprechen kann.
Super, freut uns. Wir haben uns auch vorbereitet, nicht nur, dass wir wie immer deinen oder euren Podcast gehört haben, sondern wir haben auch, oder ich habe zum Beispiel auch die Serie Dopesick angefangen zu gucken, noch nicht ganz, aber die beiden Bücher, um die es geht, habe ich als Hörbuch und ich habe sie auch sozusagen zum Nachlesen mir zu Gemüte geführt. Im Moment steht gerade mein Mikrofon drauf, damit das hoch genug ist, aber ich habe auch natürlich reingeguckt. Martin, du hast dich auch mit Dopesick beschäftigt, ne?
Ja, ich habe es auch gelesen, zumindest teilweise bedrückendes Buch, muss ich sagen, und sehr eingehend geschildert, wie es da zu dieser, naja, fast epidemischen Ausbreitung dieses Opioidkonsums und mit der erheblichen Todesfolgen kam. Und das habt ihr auch spannend dargestellt in eurem Podcast. Also ich habe es auch mit großem Interesse gehört und freue mich auch, dass wir heute mit dir sprechen können. Und wir werden ja so ein bisschen Rollenswitch machen, denn du interviewst uns ja sozusagen heute zum Thema und willst sozusagen unsere Expertise in dem Feld nochmal abgreifen.
Total gerne. Also ich habe natürlich wenig Antworten oder eigentlich keine, aber viele Fragen mitgebracht an euch. Aber vielleicht darf ich am Anfang doch vielleicht einen kurzen eigenen Beitrag noch machen, weil vielleicht muss man das nochmal betonen. Ich und Ijoma Mangold, der Kollege, der diese Podcast-Folge gemacht haben, wir sind ja keine Wissenschaftsjournalisten. Wir sind ja schon aus dem Feuilleton. Also uns interessierte an dieser Frage auch eine, ja, wie soll man es nennen, gesellschaftlich-soziologische, wenn nicht sogar philosophische Dimension. Und in dem Zusammenhang fange ich immer gern an, eine These zu präsentieren, über die man gerne streiten kann. Und da würde mich erstmal interessieren, wenn ich das jetzt kurz sage, was ihr dazu sagt als ja, Mediziner, aber auch als Gegenwartsbeobachter, die ja jeder ist. Kann es nicht sogar sein, dass die Opioide, die Schmerzmittel-Opioide, irgendwie einen besonderen Bezug zu unserer Gegenwart haben? Weil mir ist schon aufgefallen, dass in der Popkultur, namentlich zum Beispiel im Rap, seit 10, 20 Jahren verschiedene Opioide oder ich bin da mal nicht ganz genau, dann auch Opiate, eine große Rolle spielen. Zum Beispiel das Codein im amerikanischen Rap war sozusagen die Droge, die über Jahre auch einen Sound geprägt hat, der Rapper, ja. In Deutschland war es dann ganz viel das Teledin heißt es, glaube ich, wo dann auch so wichtige Rapper wie Capital Bra dann gesagt, also nicht nur Songs drüber gemacht haben, sondern auch gab es dann so Bekenntnisse, dass sie Teledin-süchtig sind und was das für ein Problem ist. Und dann gibt es noch so zwei, drei andere Belege aus der Popkultur, bei denen ich immer das Gefühl hatte, es gibt nicht nur faktisch diese Epidemie, die dann wieder in Kulturprodukten oder auch in der Popkultur verarbeitet wird, sondern auch darüber hinaus scheint es, wenn man so eine Drogengegenwartsbeobachtung macht, ja, irgendwas an unserer Gegenwart zu sein, was sie opioidanfällig macht, während man ja sagen würde, ich weiß nicht, früher waren es andere, mit die 90er verbindet man so klischeehaft eher mit MDMA und Ecstasy, die 80er Jahre mit Kokain oder Crack, die 70er eher mit erweiternden Drogen. Das ist so meine feuilletonistische, gefühlte These, dass da so was Gegenwärtiges dran ist, jenseits dieses faktischen Skandals. Ist das irgendwie für euch plausibel oder findet ihr das albern, überhaupt so zu denken in solchen gefühlten Kategorien?
Albern so zu denken finde ich nicht. Ich weiß nicht, ob das, wie gesagt, ich bin jetzt kein Statistikexperte über Substanzgebrauch und wir wollen auch, glaube ich, über den medizinischen Gebrauch von Substanzen gleich mal reden, aber ich habe mir mal die Statistik nochmal angeguckt und ich glaube, das ist vielleicht so eine Spartenbeobachtung im kulturellen Bereich. Der, sagen wir mal so, der Drogenbericht, den man jederzeit einlesen kann, gibt ja eigentlich her, dass die am meisten konsumierte Substanz, zumindest aus den illegalen Bereichen, ja Cannabis ist. Ja, damit mit der größte Spitzenreiter. Und ich würde mal die Gegenthese ausstellen, auch wenn wir den medizinischen Gebrauch, Martin und ich hatten es auch schon mal im Podcast diskutieren, es gibt ja einen wahnsinnigen Boom auch des Benutzen von Cannabis, auch in der Medizin. Es gibt die ersten Cannabispräparate, immer mehr Cannabispräparate, die auch Eingang in die klinische Anwendung finden. Und wenn man die rein zahlenmäßige Menge anguckt, ist Cannabis tatsächlich auch ganz weit vorne. Also ich weiß nicht, ob man da so ein ganz klares Ranking machen kann. Aber wenn man sich anguckt, die Opioid-Verschreibungen in Deutschland, da magst du auch recht haben, so im legalen Bereich. Also es gibt ungefähr 800.000 Verschreibungen. Und wenn man das auf die Bevölkerung runterrechnet, dann ist man da auch ganz vorne mit dabei. Also das ist wahrscheinlich sind Opioide und Cannabinoide die am häufigsten eingesetzten, ob legal oder illegal, Substanzen neben Alkohol. Aber auch andere Stoffe werden immer wieder statistisch erwähnt, dass die deutlich ansteigen. Kokain, auch Amphetamine im Verbrauch. Letztens habe ich noch einen Hit gelesen in den Nachrichten, dass irgendwie ein buddhistisches Kloster in Gewahrsam genommen wurde, weil alle Mönche Methamphetamin konsumiert hatten. Also vielleicht kann man die These ausweiten, dass wir insgesamt einen Anstieg an Substanzen haben, die unser Nervensystem mit beeinflussen und vielleicht ist das eher ein Trend der Zeit. Das wäre vielleicht auch eine mögliche These.
Darf ich da kurz schon mal einhaken, weil bevor wir über Schmerz reden, vielleicht darf ich euch ganz naiv was anderes fragen. Ihr seid ja keine Pharmakologen, sondern Neurologen.
Nein.
Ja, trotzdem oder gerade deswegen. Ich gebe das im Podcast auch zu. Meine persönliche Drogenerfahrung beschränkt sich einerseits auf erlaubte Drogen, dann ein bisschen Gras und dann, wenn man das eben dazu zählt, Dipidolor im Krankenhaus oder so, ja. So, das ist es. Deswegen weiß ich so wenig über Drogen und mich interessiert immer, kann man aus neurologischer Perspektive eigentlich so eine Art Beschreibungskategorie überhaupt aufmachen von verschiedenen Substanzen und wie sie wirken? Lassen die sich neurologisch verschiedenen Clustern zuordnen? So als Laie kennt man ja sowas wie, es gibt Upper und Downer. Hat das irgendeine neurologische Gegenständlichkeit, solche Beschreibungen?
Also die Begrifflichkeit Upper und Downer verwenden wir natürlich nicht in der rein klinischen Versorgung, sondern das kommt ja tatsächlich, glaube ich, eher aus dem illegalen Gebrauch von Substanzen, wo man eben tatsächlich eine euphorisierende oder eine senkende Wirkung hat in seinen Gemütszuständen und möglicherweise auch bewusstseinserweiternd. Wir verwenden natürlich zugelassene Medikamente, die auch zum Teil sedierende Effekte haben, wie zum Beispiel Benzodiazepine, die gelten dann wahrscheinlich eher in dieser Kategorisierung als Downer. Und richten uns da an Leitlinien in der medizinischen Versorgung, die wir dann zur Verfügung haben. Und das andere ist natürlich eher ein Bereich, den ich persönlich nicht so bedienen kann. Du, Lars?
Nee, also du meinst jetzt die persönlichen Erfahrungen in unserem Leben. Ich glaube, das Thema werden wir jetzt mal überspringen. Auf jeden Fall. Ich glaube, diese Klassifikation in Up und Down, die ist im Hinterkopf so ein bisschen mit dabei, aber ich glaube, wir kategorisieren im Einsatz der Substanzen doch eher nach Rezeptoren und pharmakologischen Profil von Substanzen. Also wir würden, glaube ich, eher sagen, wir reden von Cannabinoiden, Opioiden, Benzodiazepinen und so weiter. Also, und das ist daran orientiert, an welche Rezeptoren die jeweils im Gehirn oder Rückenmark oder auf verschiedenen anderen Ebenen funktionieren. Und ich glaube, das Up und Down ist vereinfacht das Ganze sehr stark, sodass es eigentlich in der Medizin eigentlich so nicht mehr oder nicht benutzt wird. Ein Beispiel kann man vielleicht sagen, es gibt ja auch unter den Opioidrezeptoren ganz viele verschiedene Klassen, also die Mu-Rezeptoren, die für die Analgesie zuständig sind, aber zum Beispiel Sigma-Rezeptoren und auch andere, die noch gar nicht richtig verstanden sind, die durchaus auch euphorisierende, aktivierende Wirkung haben können, sodass man eigentlich gar nicht so sagen kann, dass auch der Grund, warum verschiedene Opioide, Opiate anders wirken. Von Tilidin zum Beispiel wird ja auch beschrieben, dass es auch eine Aggressivität fördern kann. Dass das immer nur welche Medikamente sind, die downen, ich glaube, das vereinfacht das so zu extrem und man würde es eher in einem komplexen Rezeptorprofil sehen.
Und es gibt noch so eine andere Unterscheidung, auf die man dann schnell stößt, in ja, der Laienbetrachtung, das wäre eine zwischen, ich nenne es jetzt mal psychoaktiven, halluzinogenen Drogen, ja, und solchen, die es nicht sind oder solchen, die sogar als Medikamente dann im Einsatz das Gegenteil machen, also eher, ich nenne es jetzt mal, die Wahrnehmung stabilisieren, statt sie zu erweitern, ja. Ist das irgendwas, was für euch als Neurologen eine Gegenständigkeit hat in den neurologischen Beschreibungen?
Zum Teil schon, wenn es darum geht, sozusagen bei Neuroleptika, also Medikamente, die Wahnvorstellungen bremsen sollen.
Das Neuroleptika dann, heißen die dann, die das bremsen.
Dann nennt man das Neuroleptikum, ist aber auch eher ein alter Begriff, den man, glaube ich, möglichst nicht mehr so viel Antipsychotikum wird man es dann vielleicht nennen. Auf der anderen Seite zum Beispiel bei Cannabis-Bereich unterscheidet man ja dann THC und CBD-Bestandteile, wo man bei dem einen sagt, das sind eher so die psychoaktiven Bestandteile. Also solche Dinge haben doch im Alltag immer so Vokabeln, die im Alltag durchaus eine Rolle spielen. Wobei man eben ja in der Medizin versucht, die psychoaktiven Substanzen möglichst gering zu halten, weil das sind ja in der Regel keine Effekte, die man auslösen möchte.
Ich meine, wir kennen es ja aus unserem Bereich Parkinson, da sind wir ja durchaus etabliert. Dass bei bestimmten psychotrop wirkenden Substanzen, die wir da verwenden, auch sowas wie Halluzinationen beispielsweise induziert werden können durch Medikamente. Das kennen wir als Nebenwirkungen, dann müssen wir eben die Medikamente anpassen oder eben bei speziellen Erkrankungsbildern auch mit Neuroleptika arbeiten. Aber ich glaube, dass wir es sozusagen induzieren durch Substanzen, aus dem Bereich der Opioide ist eher selten, oder?
Ja, aber mit Absicht sowieso nicht. Ne? Also aber die Frage ist, ob das eine Dimension ist, glaube ich, in der wir denken, dass wir eine Substanz haben, die psychotrop, sagst du, oder psychoaktivierend ist. Das ist in unserer Gedankendimension ja schon auch ein Faktor, dass wir überlegen, wir haben jetzt Patienten zum Beispiel mit Parkinson, dem wir dopaminerge Substanzen geben, weil wir in den Bereichen im Gehirn, wo Dopamin fehlt, das anregen wollen, damit er sich besser bewegen kann. Dass wir gleichzeitig mitdenken, dass auch an anderen Stellen im Gehirn die Stimulation mit dopaminergen Substanzen zu Halluzinationen, also sozusagen psychotrope Wirkung haben können. Das spielt schon im Hinterkopf mit, diese Gedanken. Aber wir denken doch vordergründig auf dem Neurotransmitter-Level und versuchen zu überlegen, welches Neurotransmitter-Profil muss ich bedienen, um bestimmte Symptomkonstellationen zu behandeln. Das wäre so meine Antwort auf deine Frage. Ich weiß nicht, ob die damit verstanden, ob das rübergekommen ist.
Doch, das hilft mir schon weiter. Ich frage mich vielleicht, um zur großen Frage zu kommen, ich frage mich dann natürlich, ihr seid Neurologen. Jetzt ist ja erstmal diese Substanzen, über die wir gerade geredet haben, chemisch-biologische Stoffe. Ich kenne mich wirklich nicht aus, aber die sozusagen ja erstmal nichts mit neuronaler Aktivität unmittelbar zu tun haben. Während ich immer geglaubt habe, dass der Schmerz selbst eine neuronale Aktivität ist und keine chemische. Meine Frage an euch wäre, erstens, macht das Sinn, was ich gesagt habe, oder ist das schon völlig falsch formuliert, weil man es so nicht formulieren kann? Und zweitens, ganz offen gefragt, was ist denn für euch als Neurologen Schmerz? Wenn ich die Philosophen fragen immer, was ist, ja? Also wenn ich euch jetzt frage, was ist Schmerz, wie würdet ihr mir das als Neurologen definieren? Als sozusagen eine Aktivität, bestimmte messbare Aktivität, neurologische Aktivität oder was ganz anderes oder ein Verhaltensmuster oder?
Gibt denn eine Definition, die ich vielleicht kurz mal nennen kann, von der Deutschen Schmerz- oder auch von der Internationalen Society, dass Schmerz eine unangenehme Wahrnehmungs- und Gefühlserfahrung ist, die verbunden ist mit tatsächlicher oder möglicher Gewebsschädigung oder der Vorstellung einer solchen.
Ach, das seid ihr ja komplett raus als Neurologen. Da ist ja nichts Neurologisches drin.
Das stimmt nicht. So, jetzt kann Martin das auseinanderklamüsern, weil da sind ja viele Aspekte dabei, was Schmerz bedeutet. Also erstmal die Frage, glaube ich, neuronal versus Neurotransmitter. Das kann man, glaube ich, mal mit Synapsen und das Ganze vielleicht mal ganz grob erklären.
Ich meine, wir haben ja ein schmerzverarbeitendes Moment, was in der Regel ja dadurch angetriggert wird, dass es zu einer Gewebeschädigung beispielsweise kommt. Und da spielen natürlich bestimmte reaktive Substanzen ein entscheidendes Momentum, um diese Nozizeptoren erstmal zu triggern, um dieses Schmerzsignal zu induzieren. Und dann geht es in eine Reizweiterleitungskaskade letztendlich rein, die dann eben übers Rückenmark vermittelt bis ins Gehirn mit einem bestimmten Verschaltungsprozess, dann in die Großhirnrinden stattfindet und dann eben auf den verschiedenen Ebenen im Gehirn Verarbeitungsprozesse anstößt. Und ein Verarbeitungsprozess ist sozusagen die Identifikation und Graduierung und Lokalisation des Schmerzreizes, wo wir wissen, dass da spezielle Regionen in der Großhirnrinde zuständig sind. Aber es gibt natürlich auch beispielsweise affektive Färbungen des Schmerzes, also dass es auch einen emotionalen Aspekt hat, wie meine persönliche Schmerzwahrnehmung stattfindet. Und da spielen sicherlich verschiedene persönliche Lebenserfahrungen und persönliche Graduierung eine Rolle. Deswegen, ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass jeder Schmerz gleich empfindet. Und das sind ja auch Sachen, die wir in unseren Anamnesegesprächen erfassen und auch versuchen zu graduieren, indem wir bestimmte Schmerztagebücher oder Schmerzskalen anwenden, um zu sehen, wie stark ein Schmerz empfunden wird und was möglicherweise auch noch Begleiterscheinungen sind.
Wenn man diese Netzwerkebene vielleicht denkt, also die chemischen Substanzen, die wir eben gesprochen haben, die spielen ja als Botenstoffe von einer Nervenzelle zur anderen eine Rolle. Das sind ja die Neurotransmitter, wie sozusagen, das ist ja eine neurochemische Kopplung von einer Zelle auf die andere, aber es wird ja dann elektrisch von einem Neuron zum nächsten über ein Kabel sozusagen weitergeleitet. Also ja,
darf ich nur ganz kurz dazwischen fragen?
Immer,
die Neurologie ist nicht für beides zuständig?
Ja.
Ah, okay. Auch für die sozusagen chemischen Fragen.
Die Medikamente, die wir geben, die beeinflussen ja letzten Endes meistens die Weiterleitung zwischen den Zellen auf chemische Art und Weise. Und das andere sind eben die elektrische Art und Weise, wie das Netzwerk kommuniziert. Und da hatte Martin ja schon gesagt, da gibt es eben vom peripheren Nerven, was ich im Arm, ich schneide mir den Finger, bis hin übers Rückenmark zum Gehirn, verschiedene hierarchische Instanzen, die von der Nozizeption, das heißt also die basalste Wahrnehmung von was Unangenehmem bis hin zu emotionalen Arealen im Gehirn und kognitiven Arealen, die die Bewertung des Schmerzens beeinflussen. Und deswegen war es ja auch geschrieben, das kann auch entkoppelt sein von der tatsächlichen schädigenden Einfluss. Also man kann bei chronischem Schmerz oder auch bei Phantomschmerzen, solche Phänomene gibt es ja auch, kann sich im Gehirn und im Rückenmark einen Schmerzkreislauf ausbilden, obwohl der eigentliche Reiz gar nicht mehr da ist. Und das ist ja das Pathologische an chronischen Schmerzen, das Gehirn. Und deswegen war es bei der Definition auch so schön geschrieben, bei einer tatsächlichen oder möglichen Gewebeschädigung. Also das kann sich verselbstständigen im neuronalen Kreislauf, dass ich einen Schmerz wahrnehme, obwohl der eigentlich anders gar nicht mehr da ist. Und das ist eigentlich das, was chronischen Schmerz ausmachen kann.
Darf ich, Entschuldigung, vielleicht ist es blöd, aber ich will da einmal nochmal gerade nachbohren bei dieser Was-ist-Schmerz-Frage, ja. Weil ich würde ja versuchen, so eine Art Unterscheidung zu machen zwischen einer abstrakten, fast funktionalistischen Ebene, und das klang mir so in dieser Definition, ja, weil ist jetzt sehr philosophisch gedacht, aber diese Definition könnte ja auch für einen Roboter oder so gelten. Die ist ja ein bisschen unabhängig von der Implementierung. Und das ist ja vielleicht die zweite Ebene, nach der ich mich frage, wie ist das denn bei uns Menschen implementiert? Also ist das eine bestimmte Signalstruktur? Muss das in einem bestimmten Hirnareal ankommen, damit es dann wirklich Schmerz ist und nicht was anderes? Oder lässt sich das gar nicht sagen, weil das so multikomplex ist, dass sich da nichts drüber sagen lässt, wie das implementiert sein muss, damit es Schmerz ist und nicht Freude oder Jucken oder ganz was anderes?
Also auf der basaleren Ebene gibt es natürlich ganz klare Strukturen, die man dem Schmerz zuordnen kann. Also es gibt Areale wie das periadektale Grau, an dem Opioid-Verarbeitung stattfindet, die sehr eng mit Schmerzerfahrung gekoppelt sind. Und dann gibt es aber auch Areale im Gehirn, die auch genauso gut für andere emotionale und kognitive Prozesse zuständig sind, die dann sozusagen kein reines Schmerzareal mehr sind.
Ich würde vielleicht das mit der nächsten Frage ergänzen sofort, wenn auch beim Lesen für unsere Podcast-Folge, was mir sofort aufgefallen ist, wenn man was über Oxycodon, das war ja das Opioid, was für diese Epidemie verantwortlich ist, wenn man darüber liest, stößt man sofort auf so eine, bei Wikipedia, so eine Charakterisierung, nämlich die Stärke von solchen Opioiden in Morphinäquivalenten, steht dann da immer. Und das wirkt immer so sehr positivistisch, genau. Also Morphin ist skaliert auf 1 und dann, ich weiß es jetzt nicht, ist Oxycodon 3,5? Ist jetzt ausgedacht, ich habe es jetzt gerade nicht nachgeguckt.
2.
Ungefähr. Ah, weißt du, okay, ja, okay, es ist 2. Ja. Okay, cool. Ja. Könnt ihr was dazu sagen, wie man denn sowas misst? Kann man das neurologisch irgendwie messen oder ist das einfach, da kommt jemand und fragt den Patienten, der soll irgendwas ankreuzen?
Martin, du hast ja gerade schon angefangen, die klinische Messung von Schmerzen zu beschreiben. Das können wir vielleicht mal erstmal erzählen und dann können wir vielleicht auch die physiologisch objektivierbare Art von Schmerzmessung nochmal kurz erzählen.
Absolut. Also ich meine, wie genau der Quotient jetzt zwischen Morphin und Oxycodon auf wissenschaftlicher Basis bestimmt wurde, kann ich auch hier nicht genau wiedergeben. Aber natürlich können wir sehen, wie stark bestimmte Schmerzmedikamente eine Schmerzreduktion vermitteln können bei Betroffenen. Und das kann man relativ banal machen. Da benutzen wir beispielsweise diese visuelle Analogskala, dass wir ausgehend davon, was ist sozusagen das mittlere oder maximale Schmerzempfinden. Das kann man graduieren zwischen 0 und 10. 0 ist gar kein Schmerz, 10 ist maximaler Schmerz. wobei der sicherlich auch sehr unterschiedlich interpretiert wird. Also ich persönlich beschreibe immer Patienten, dass ich sage, das ist wirklich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann an Schmerz, dass man irgendwie mit offenen Eingeweiden da liegt. Das wäre für mich eine 10, aber das mag jemand anders vielleicht anders für sich interpretieren. Und dann sehen wir, welchen Effekt ein analgetisches, also schmerzlinderndes Medikament haben kann. Akut, aber auch im mittleren Verlauf, um dann eben zu graduieren, wie stark der Effekt ist. Und ähnlich wird dann es sicherlich auch in der Anwendung der unterschiedlichen Präparate gemacht haben. Und dann kann man auch anhand beispielsweise quantitativ-sensorischer Testungen genau gucken mit bestimmten Testbatterien, wie das persönliche Schmerzempfinden auf bestimmte Reize ist, zum Beispiel Berührungsempfinden, Temperaturempfinden und was man dann individuell als schmerzhaft empfindet und wie dann bestimmte Medikamente in deren Anwendung dieses Empfinden dann reduzieren. Aber das ist eben.
Das heißt aber, man fügt den Patienten sozusagen im Experiment einen kleinen Schmerz zu, der normiert ist. Verstehe ich das richtig?
Also bei diesen quantitativ-sensorischen Testungen, die zum Teil gemacht werden, die man auch im wissenschaftlichen Bereich verwendet, kann man eben tatsächlich durch Zuführung bestimmter Temperaturreize, die nicht schädigend sind, aber wo jeder sozusagen seine individuelle Temperaturschwelle im Warm- oder Kaltempfinden definiert, was er dann als schmerzhaft charakterisiert. Und da sieht man, dass das ein relativ breites Spektrum ist.
Also man kann das messen. Also erstmal ist Schmerz, glaube ich, das hat ja die Definition gezeigt, eine subjektive Wahrnehmungserfahrung. Und die benutzen wir auch im Alltag anhand von Selbstbewertungsskalen, weil letztendlich ist ja auch das, was wir behandeln, ist ja nicht irgendwie physiologische Kurve, sondern wir wollen ja, dass der Patient sich besser fühlt. Insofern ist das erstmal in der Klinik, im Alltag ganz basismäßig. Aber technisch ist es möglich, dass ich Schmerz quantifizieren kann durch objektivierbare Schmerzreize. Und ich kann auch, man kann es auch mit Laser machen, man kann auch schmerzevozierte Potenziale messen. Man kann also sozusagen einen Schmerzreiz applizieren, von dem man weiß, normiert, dass der schmerzhaft ist oder überhalb der Schmerzstelle liegt. Und kann dann im Gehirn elektrische Ableitungen über Arealen machen, die für die Schmerzverarbeitung zuständig ist und dann messen, wie die Antwort im Gehirn sich weiterleitet.
Wie gut korreliert das? Messbar. Wie gut korreliert das mit dem, was die Leute im Fragebogen ankreuzen? Also hat das einen Zusammenhang, was ich sozusagen messe im Hirn und ob da jemand 1 oder 10 ankreuzt? Oder sind das einfach zwei verschiedene Sachen, weil das eine ist Gehirn und das andere ist subjektives Erleben?
Kommt drauf an.
Wie wehleidig
was der Mensch. Ja, das kommt auf die emotionale Komponente an, aber die kann ja auch einzeln geschädigt sein. Also ich gebe mal 2 Beispiele, was es alles gibt im Gehirn. Es gibt das Phänomen, hat ein Kollege von uns auch mal anhand von der Kasuistik früher publiziert und ist auch dann in Folgejahren noch weiter charakterisiert worden. Also es gibt die Situation, dass Menschen Schmerz nicht wahrnehmen, aber die Vermeidungshaltung, das affektive Verhalten zeigen. Also ohne zu sagen zu können, ich fühle einen Schmerz, sich sozusagen aversiv gegen einen Reiz verhalten, weil die kognitive höhere Hirnleistung, da kommt der Schmerz an, aber auf der subjektiv-deskriptiven Ebene ist es nicht da. Das kann es zum Beispiel geben, ja, wenn ein bestimmte Areale in der frühen sensorischen Verarbeitung, Gehirn-Gefühlsverarbeitung gestört sind. Und es gibt auch das Gegenteil. Es gibt die Situation, dass jemand sagt, wir kennen das von Hirnstimulationsverfahren, dass Leute sagen, ich habe noch Schmerz, aber es toucht mich nicht mehr. Also ich spüre den Schmerz, aber die emotionale Komponente, diese höhere Verarbeitung, die ist weg. Also das kann dissoziieren, das kann unabhängig voneinander sein. Und je nachdem, was für ein Störungsbild des Schmerzes wir haben, kann dann natürlich auch die subjektive Wahrnehmung der Schmerzstärke muss nicht der entsprechen, die wir messen können, weil es einfach eine vielfältige Art von Schmerzsyndrom gibt. Aber beim Gesunden, dem man Schmerzreiz gibt, sollte das eine gewisse Korrelation aufweisen.
Und darf ich noch einmal nach einer möglichen Objektivierbarkeit fragen, weil ihr hattet jetzt gesagt, man kann den Patienten, ich kenne das sozusagen auch aus dem Krankenhaus oder aus Filmen, dass man ihm irgendwie sozusagen ein Bild, der schlimmste Schmerz, den sich vorstellen können und so weiter. Gibt es denn für euch als Neurologen ein zumindest so probabilistisch objektivierbaren Zustand, wo ihr sagen würdet, das sind wirklich die schlimmsten Schmerzerfahrungen, die Leute haben. Und das ist sozusagen intersubjektiv auch irgendwie, sozusagen nicht nur, es ist nicht nur abhängig davon, wie es dem Patienten gerade geht, sondern bei Erkrankung XYZ oder Schädigung so und so sind die tendenziell immer besonders hoch. Oder gibt es solche Erkrankungen dann nicht, wo man das so sagen kann?
Lars wird wahrscheinlich eine dezidierte Antwort darauf haben. Ich finde das persönlich schwierig manchmal. Also zum Beispiel erlebt man, ich weiß nicht, wie dir es geht, Lars, manche Patienten, die sagen, ich habe den schlimmsten Schmerz, den ich mir vorstellen kann, sind aber im Affektverhalten relativ gelöst, fröhlich und umgänglich, wo ich denke, das kann ich mir eigentlich persönlich nicht vorstellen in dieser Situation. Da würde ich erwarten, dass der gekrümmt im Bett liegt und eigentlich nicht mehr mit mir kommuniziert. Und deswegen glaube ich, ist es schwierig, diese Ebene genau zu beschreiben und auch genau zu quantifizieren. Was ich finde, wäre es wichtig heranzuziehen, ist auch neben diesem punktuellen, situativen Schmerzempfinden, ist sicherlich auch die Frage, ist es ein chronischer Schmerz oder ist es ein akuter Schmerz? Und wenn es eben ein chronisches Schmerzsyndrom ist, womit wir ja viel zu tun haben in der Neurologie, ist es die Frage auch der Dokumentation im Langzeitverlauf und dann auch sicherlich abhängig davon, was ist situativ auslösend möglicherweise oder wie wirken auch bestimmte medikamentöse Einflüsse positiv oder negativ auf den Schmerz. Und das, glaube ich, ist auch wichtig zu erfassen, dass man auch eine Langzeitdokumentation hat und dass eben das nicht nur von einer Situation abhängig macht. Aber Lars, differenziere es gerne noch weiter aus. Ich finde es manchmal schwierig, tatsächlich das entsprechend zu charakterisieren. Und manchmal wird man möglicherweise auch Patienten nicht gerecht, weil man eben die Situation selber anders interpretiert.
Ja, ich denke, es gibt schon Reize im Körper, von denen weiß man, die sind schmerzhafter als andere. Also wenn mir der Knochen bricht, sicherlich anders, als wenn mir jemand kurz mit einer Nadel mal an der Stirn zuppelt. Aber darum geht es letzten Endes ja auch nicht, sondern es geht ja darum zu verstehen, dass es sich um eine Wahrnehmungs- und Gefühlserfahrung handelt, die subjektiv ist und die will ich ja behandeln. Und wenn jemand nun mal den stärksten Schmerz empfindet, dann muss ich das als Therapeut ja berücksichtigen. Und deswegen ist es einfach, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass so eine subjektive visuelle oder numerische Ratingskala, die man dann nutzt, so der intrasubjektive Referenzwert ist. Also die Referenz ist die Person an sich und seine Vorstellung, wie er sich ohne Schmerz fühlt. Und da ist, glaube ich, egal, wie der Bettnachbar das sehen würde oder ich das sehen
würde. Und unabhängig vom Bettnachbarn ist es ja auch vielleicht nochmal zu betonen, dass Schmerz für uns eine substanzielle Form der Wahrnehmung ist, um zu überleben. Also auch das ist ja, also Schmerz muss ja vorhanden sein. Also gerade zum Beispiel akute Schmerzreaktionen bringen uns ja auch aus Gefahrensituationen raus. Beispielsweise, wenn ich mich eben für verbrenne und eine akute Reaktion darauf habe, im Rahmen einer Schmerzreaktion, hilft es mir möglicherweise auch zu überleben. Und da wissen wir auch aus der Medizin, dass es ja durchaus Erkrankungsbilder gibt, wo Leute keine Schmerzwahrnehmung haben, wo wir sagen würden, der bricht sich meinetwegen Knochen, aber der hat aufgrund einer genetischen Defektstörung keine Möglichkeit der Schmerzwahrnehmung. Und da gibt es tatsächlich Erkrankungen aus dem neurologischen Formkreis, die sehr selten sind, aber die es gibt. Und das sind Menschen, die tatsächlich kein Schmerzempfinden haben. Und da kann man es auch gar nicht graduieren. Die empfinden selbst einen Knochenbruch oder schwere Verletzungen als nicht schmerzhaft. Das sind aber Menschen, die werden meistens nicht sehr alt, weil das einfach notwendig ist, dass wir dieses Empfinden haben im Alltag.
Weiß ich natürlich als alter Dr. House-Fan, wo mindestens eine Patientin mit dieser Erkrankung in einer Folge vorkam. Aber diese Fälle sind natürlich wahnsinnig interessant für meine philosophische Was-ist-Schmerz-Frage auf der Implementierungsebene. Was fehlt denn diesen Leuten? Du hattest eben, was hast du gesagt, die graue Substanz im
Periaqueductales Grau.
Fehlt denen das dann? Oder woran liegt es, dass die keinen Schmerz haben?
Das periaqueductale Grau hat ja eher, das ist ja so eine Gatekeeper-Funktion und gibt ja auch sozusagen einen Impuls zurück auf Rückenmarksebene in der Regel, um tatsächlich die Schmerzreize zu supprimieren. Den Personen fehlt in der Regel, die diese genetische Defektstörung haben, auf dieser Nozizeptorebene eine Störung liegt da meistens vor. Also sozusagen in den Organen, also Haut oder in den Knochen, Muskel oder peripheren oder in den Organsystemen selber, also wo die Schmerzrezeptoren liegen, dass es da möglicherweise gar nicht zur Aussprossung dieser Schmerzrezeptoren kommt, also dass sie gar nicht ausgebildet sind oder dass sie bestimmte Reizverarbeitungen, wenn sie angelegt sind, nicht verarbeiten können. Und da liegt es dann häufig. Aber es gibt sicherlich auch schädigende Mechanismen, beispielsweise auch nach neurologischen Erkrankungsbildern, wo es dann zu Schädigungen auf zentraler Ebene kommen kann, die dann eben zu einer gestörten Schmerzwahrnehmung und Schmerzverarbeitung kommen.
Zentral bedeutet in der Neurologiesprache Rücken
oder Gehirn.
Oder Gehirn. Zentrales Nervensystem versus peripheres Nervensystem, die feinen Nervenäste, die sich dann bis in die Arme, Beine, Organe aus, sondern das ist das periphere Nervensystem.
Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber am liebsten würde ich jetzt noch zu einem eigentlich anderen neurologischen Thema springen, was aber eben auch essentiell mit dieser Opioid-Epidemie zu tun hat. Haben wir noch so viel Zeit?
Ich würde sagen, ja, oder?
Absolut, wir machen mal 40 Minuten, das heißt, wir haben noch ein bisschen.
Immer. In der Serie, die ich eben genannt habe, Dopesick, spielt nicht nur die Epidemie und ihre Gründe und der Schmerz eine Rolle, sondern vor allem spielt die Sucht eine Rolle. Also das, was natürlich aus den Opioiden epidemisch werden lässt, ist natürlich, dass die Leute so süchtig danach sind. Und das daraus folgen ja auch die harten Konsequenzen, weil sie dann eben auf andere Schwarzmarkt, unreine Substanzen zurückgreifen müssen und so weiter. Und das wird interessanterweise in dieser Serie auch sehr neurologisch immer benannt, ja, weil es wird sozusagen an einer Stelle so ganz wichtig gesagt, dass eben diese Abhängigkeit von einem Opioid wie Oxycodon ganz anders sei als eine Abhängigkeit von zum Beispiel Alkohol, weil, und so wird es dann dahin gesagt, hier das Gehirn umgebaut ist. Also wenn ich einmal Oxycodon abhängig ist, ist mein Gehirn, Anführung, umgebaut, Abführung, und das wieder zurückzubauen sei viel schwieriger oder gar unmöglich, und deswegen unterscheidet es einen Oxycodon-Abhängigen von einem, ja, Alkoholiker oder einem anderen Suchtpatienten. Ist das irgendwie neurologisch sinnvoll, so zu reden vom umgebauten Gehirn?
Jetzt müssen wir ganz kurz, glaube ich, unseren Disclaimer einbauen, dass wir um zu sagen, dass innerhalb der Neurologie oder innerhalb der Medizin gibt es ja auch Subspezialisierung, und wir sind keine Psychiater und auch keine expliziten Suchtbehandler und auch keine expliziten Suchtforscher. Deswegen kann ich vielleicht sagen, dass wir uns da im Vorfeld auch Gedanken darüber gemacht haben, dass wir nicht zu sehr ein Fahrwasser befahren wollen, wo wir uns von anderen Fachleuten nachher vorwerfen lassen müssen, dass wir Quatsch erzählen. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass es neuroplastische Vorgänge gibt im Gehirn, die auch das Belohnungssystem betreffen, für die bestimmte Substanzen einfach viel, viel potenter sind als andere Substanzen. Und da schneller zu der sogenannten, ja, man nennt das zwar immer noch psychische Abhängigkeit, aber das ist dann im Grunde ja eine Art von Umbau im Gehirn tatsächlich, wo sich im Frontalarealen, wo auch Dopamin eine Rolle spielt, die Anfälligkeit für Belohnungsreize stark verändern. Und ich glaube, das ist für Opiate natürlich viel potenter und schneller der Fall als jetzt bei Alkohol, wo das langsam vonstatten geht. Martin, was würdest du dazu
sagen? Ich gehe mal ganz weg von Alkohol und Opiaten, weil das wirklich auch nicht meine Expertise ist. Ich würde es vielleicht mal anders betrachten, dass man sagt, also das Gehirn selber ist ja kein statisches Gebilde, sondern wir wissen auch von anderen Erkrankungsbildern und auch von Lebenssituationen, dass wir einfach der Neuroplastizität unterliegen. Also unser Gehirn ändert sich einfach auf bestimmte Reize und auch in bestimmten Zuständen. Und die gibt es auf verschiedener Ebene. Es gibt strukturelle Neuroplastizität, das tatsächlich zu strukturellen Veränderungen in bestimmten Gehirnarealen kommt, und zu funktioneller Neuroplastizität, also dass es zu unterschiedlichen Ausbildungen wieder von Netzwerken kommt, durch Verbindungen innerhalb der einzelnen Nervenstrukturen, und dass das eben zu unterschiedlichen Reaktionen und Verhaltensmustern auch führen kann. Und wir wissen es zum Beispiel auch bei Schlaganfallpatienten, die ja Schädigungen erfahren durch so einen Schlaganfall, wo es dann zu Ausfällen kommt und dass dadurch Neuroplastizität durch rehabilitative Maßnahmen wieder bestimmte Funktionen aufgenommen werden können durch Kompensation anderer Areale. Das ist dann mal positiv konnotiert, dass das Gehirn letztendlich sich in Umbau- und Veränderungsprozessen befinden kann. Und wir kennen auch das Phänomen der Neurogenese, dass sogar Nervenzellen wieder nachwachsen können oder sich anderweitig spezialisieren können. Und dann komme ich auf die Drogensituation zu sprechen, denn sicherlich können durch Noxen, also durch toxische Einflüsse von außen, auch diese Plastizität des Gehirns stimuliert werden und dann eben zum Abhängigkeitsverhalten kommen, weil es eben zu funktionellen und strukturellen Veränderungen kommt. Wo genau die stattfinden, wann die stattfinden, in welcher Intensität, das ist sicherlich individuell auch unterschiedlich, aber dass das Gehirn also kein statisches Organ ist, sondern tatsächlich der funktionellen und strukturellen Veränderung unterliegt und eben von solchen Einflüssen bedingt wird, glaube, das ist entscheidend auch für die Entwicklung von Suchterkrankungen.
Was ich, wenn ich da noch einen Satz ergänzen darf, zu der Plastizität durch Stoffe induziert, ist ja auch, und da würde ich nochmal zu deiner Anfangsthese kommen, ob wir in dem Zeitalter der Opioide sind. Ich glaube, wir sind im Zeitalter, nachdem ich jetzt nochmal länger während des Podcasts drüber nachgedacht habe, wir sind im dopaminären Zeitalter. Dopamin ist ein Botenstoff, den kennen wir sehr viel in der Parkinson-Therapie, aber das ist eben auch der Botenstoff, der in unserem Belohnungszentrum eine wesentliche Rolle spielt. Wir sind im Zeitalter, wo wir ständig Belohnung hinterherrennen, wo wir dauernd stimuliert werden durch soziale Netzwerke, durch Medien, durch das Hinterherrennen nach Belohnung. Amphetamine, Kokain befeuern das substanziell und wir wissen, dass ein Opiatgebrauch mit diesem Belohnungszentrum auch interagiert. Das heißt, die Menge an Dopamin, die ich brauche, um Belohnung zu empfinden, die wird durch plastischen Umbau von Opiaten beeinflusst. Sodass man sagen kann, diese steile These stelle ich jetzt mal am Ende auf, dass Opiatabhängigkeit letzten Endes indirekt auch eine Abhängigkeit von Dopamin ist, nämlich der fehlenden Stimulation in meinem Belohnungszentrum hinterherzufinden.
Das finde ich großartig, Lars. Wir sind im Dopamin.
Wächst dann alles zusammen.
Da zitiere ich, dann bringen wir es auf eine ganz basale Ebene. Wir haben
aber Lars denkt nach, wir müssen gucken, ob er meinen Thesen folgen kann.
Ich finde das sehr faszinierend und sehr interessant.
Ich wollte das noch kurz runterbrechen, denn Lars, wir haben ja einen sehr geschätzten Kollegen, der hat uns immer gesagt, Dopamin ist die Schokolade fürs Gehirn und eigentlich leben wir im Schokoladenzeitalter.
Ja, und da ist auch meiner Meinung nach die Antwort, wie gesagt, da bin ich jetzt kein totaler Forscher, wir sind zwar Forscher im dopaminären System, aber ich bin jetzt kein expliziter Forscher über die Interaktion von Opioiden und dopaminären System, aber da gibt es definitiv einen Link, den ich hier einfach nochmal benennen wollte. Und da kommen wir zu dieser Potenz von diesen Medikamenten, die wahrscheinlich daher so stark kommt, dass es da eben mit interagiert. Das wäre jetzt mein Take dazu. Aber wir hatten Lars unterbrochen, der das kommentieren wollte.
Ich wollte nur sagen, dass das dopaminäre Zeitalter, finde ich, einen wahnsinnig guten Claim. Da möchte ich alles drüber wissen und werde mich jetzt da versuchen, weiter einzulesen. Und wenn es darüber noch keinen Essay oder Text gibt, dann muss den irgendwer schreiben. Das dopaminäre Zeitalter.
Also unser dopaminäres System ist sehr stimuliert worden durch dich. Also wir haben das als Belohnung sozusagen empfunden, mit dir sprechen zu können. Ich fand es total spannend und auch herausfordernd, muss ich auch sagen, denn das hatte nochmal eine andere Ebene für mich jetzt. Und wir sind jetzt in der Minute 45 bald. Lars, was denkst du? Also was sagt dein dopaminäres System gerade?
Ich habe noch 100.000 Fragen an euch, aber im Gegensatz zu mir habt ihr ja wirklich Wichtiges zu tun und müsst euch auch um die Gesundheit kümmern. Deswegen will ich euch nicht weiter aufhalten und bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Einladung und freue mich auf die nächsten Folgen mit euch. Und werde auch bei Twitter, wenn es das dann noch gibt, wir wissen ja gerade nicht mehr in diesen Stunden, das unbedingt nochmal empfehlen, dass die Leute euch anhören.
Ja, das freut uns sehr. Mir hat es unheimlich Spaß gemacht, Lars und Martin. Ich hoffe, für unsere Hörerinnen und Hörer war es auch was, wo man noch folgen konnte. Und wir haben uns hier nicht in Abwege verlaufen. Gerne Kommentare auch dazu und wie am Ende wird immer noch der Aufruf aufs Abonnieren gemacht. Wir sind noch ein kleiner Podcast, wir freuen uns, wenn wir die Hörerschaft erweitern können. Aber ich kann natürlich auch nochmal zurückgeben, dass wir natürlich auch allen empfehlen, eurem Podcast zu folgen, den sich anzuhören. Ich finde das einfach toll. Alle zwei Wochen höre ich das. Gestern kam ja die letzte Folge einen Tag vor Spätet raus. Ging es auch um Social Networks nochmal. Auch nochmal die Aufforderung allen, dem zuzuhören. Ich danke euch. Martin, möchtest du noch die Verabschiedungsworte sagen?
Oder sozusagen, jetzt setzt bei mir der Downer ein. Ich danke auch sehr. Es war großartig, hat viel Spaß gemacht und ich werde auch den Zeit-Podcast jetzt zukünftig verfolgen. Mir hat das nämlich auch sehr viel Spaß gemacht, euch dazu zu hören. Und wir sprechen uns bald wieder. Wir sind im Januar wieder sozusagen mit einem neuen Podcast dran, Lars. Den kannst du vielleicht kurz ankündigen schon mal.
Ja, genau. Wir haben wieder ein Highlight, beziehungsweise die Publikations-Highlights des Halbjahres, des zweiten Halbjahres 2022 mit den beiden Kollegen von Klinisch Relevant. Wollen wir nochmal ein paar Publikationen, Highlights, die bisher nicht in den Podcast geschafft haben, nochmal Revue passieren lassen. Das werden wir jetzt als Extra-Folge zweimal im Jahr machen. Das haben wir uns vorgenommen, im Januar aufzunehmen. Und im Februar werden Martin und ich dann wieder mit einer regulären Folge dabei sein. Bis dahin, schöne Weihnachtszeit, alles Gute und adieu, wie du zuletzt
sagst. Bis bald, danke. Lars, vielen Dank nochmal in die Zeitredaktion. Bis bald, tschüss. We'll